Kapitel 20 – Eine große religiöse Erweckung. In der Weissagung über die erste Engelsbotschaft in Offenbarung 14 wird unter der Verkündigung der baldigen Ankunft Christi eine große religiöse Erweckung vorhergesagt. Johannes sieht einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Mit großer Stimme verkündigte er die Botschaft: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Die Tatsache, dass ein Engel als der Herold dieser Warnung bezeichnet wird, ist bedeutungsvoll. Es hat der göttlichen Weisheit gefallen, durch die Reinheit, die Herrlichkeit und die Macht des himmlischen Boten, die Erhabenheit des durch die Botschaft zu verrichtenden Werkes und die Macht und Herrlichkeit, welche sie begleiten sollten, darzustellen. Und das Fliegen des Engels mitten durch den Himmel, die große Stimme, mit der die Botschaft verkündigt wird, und ihre Verbreitung unter allen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, bekunden die Schnelligkeit und die weltweite Ausdehnung der Bewegung. Die Botschaft selbst gibt Licht über die Zeit, wann diese Bewegung stattfinden soll. Es heißt, dass sie ein Teil des ewigen Evangeliums sei, und sie kündigt den Beginn des Gerichts an. Die Heilsbotschaft ist in allen Zeitaltern verkündigt worden. Aber diese Botschaft ist ein Teil des Evangeliums, das nur in den letzten Tagen verkündigt werden kann, denn nur dann würde es wahr sein, dass die Zeit des Gerichts gekommen ist. Die Weissagungen zeigen eine Reihenfolge von Ereignissen, welche bis zum Beginn des Gerichts reichen. Dies ist besonders bei dem Buch Daniel der Fall. Jenen Teil seiner Weissagungen, welcher sich auf die letzten Tage bezog, sollte Daniel verbergen und versiegeln bis auf die letzte Zeit. Erst dann, wenn diese Zeit erreicht war, konnte die Botschaft des Gerichts, welche sich auf die Erfüllung dieser Weissagung gründet, verkündigt werden. Aber in der letzten Zeit, sagt der Prophet, werden viele darüber kommen und großen Verstand finden. Daniel 12, Vers 4. Der Apostel Paulus warnte die Gemeinde, das Kommen Christi in seinen Tagen zu erwarten. Denn er, der Tag Christi, kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Erst nach dem großen Abfall und der langen Regierungszeit des Menschen der Sünde dürfen wir die Ankunft unseres Herrn erwarten. Der Mensch der Sünde, auch das Geheimnis der Bosheit, das Kind des Verderbens und der Boshafte genannt, stellt das Papsttum dar, welches, wie in der Weissagung vorhergesagt, seine Oberherrschaft 1260 Jahre lang innehaben sollte. Diese Zeit endete im Jahr 1798. Das Kommen Christi konnte nicht vor jener Zeit stattfinden. Die Warnung Pauli erstreckt sich über die lange christliche Bundeszeit bis zum Jahr 1798. Erst nach diesem Jahr sollte die Botschaft von der Wiederkunft Christi verkündigt werden. Eine solche Botschaft wurde in den vergangenen Zeiten nie gepredigt. Paulus verkündigte sie, wie wir gesehen haben, nicht. Er verwies seine Brüder für das Kommen des Herrn in die damals weit entfernte Zukunft. Die Reformatoren verkündigten sie nicht. Martin Luther erwartete das Gericht ungefähr 300 Jahre nach seiner eigenen Zeit. Aber seit dem Jahre 1798 ist das Buch Daniel entsiegelt worden, das Verständnis der Weissagungen hat zugenommen und viele haben die feierliche Botschaft von dem nahen Gericht verkündigt. Wie die große Reformation im 16. Jahrhundert, so kam die Adventbewegung gleichzeitig in verschiedenen Ländern der Christenheit auf. Sowohl in Europa als auch in Amerika wurden Männer des Glaubens und Gebets zum Studium der Weissagungen geführt, und indem sie die inspirierten Berichte verfolgten, fanden sie überzeugende Beweise, dass das Ende aller Dinge nahe war. In verschiedenen Ländern entstanden vereinzelte Gruppen von Christen, welche allein durch das Studium der Heiligen Schrift zu dem Glauben gelangten, dass die Ankunft des Heilandes nahe sei. Im Jahre 1821, 3 Jahre nachdem Miller das Verständnis der Weissagungen erlangt hatte, welche auf die Zeit des Gerichts hinwiesen, begann Dr. Joseph Wolff, der Missionar für die ganze Welt, das baldige Kommen des Herrn zu verkündigen. Wolff war Jude, aus Deutschland gebürtig, sein Vater war Rabbiner. Schon sehr früh wurde er von der Wahrheit der christlichen Religion überzeugt. Von regem und forschendem Verstand hat er aufmerksam den im elterlichen Hause stattfindenden Gesprächen gelauscht, wenn fromme Hebräer sich täglich dort einfanden, um ihre Hoffnungen und die Erwartungen ihres Volkes, die Herrlichkeit des kommenden Messias und die Wiederaufrichtung Israels zu besprechen. Als er eines Tages den Namen Jesus von Nazareth hörte, fragte der Knabe, wer das sei. Die Antwort lautete, ein höchst begabter Jude. Weil er aber vorgab, der Messias zu sein, verurteilte ihn das jüdische Gericht zum Tode. Warum ist Jerusalem zerstört? Fuhr der Fragesteller fort, und warum sind wir in Gefangenschaft? Ach, ach, antwortete der Vater, weil die Juden die Propheten umbrachten. Dem Kinde kam sofort der Gedanke, vielleicht war auch Jesus von Nazareth ein Prophet, und die Juden haben ihn getötet, obgleich er unschuldig war. So stark war dies Gefühl, dass, obgleich es ihm untersagt war, eine christliche Kirche zu betreten, er doch oft von außen stehen blieb, um der Predigt zuzuhören. Als er erst 7 Jahre alt war, prahlte er einem betagten christlichen Nachbarn gegenüber von dem zukünftigen Triumph Israels beim Kommen des Messias, worauf der alte Mann freundlich sagte, »Lieber Junge, ich will dir sagen, wer der wirkliche Messias ist. Es ist Jesus von Nazareth, den deine Vorfahren kreuzigten, wie sie vor alters die Propheten umbrachten. Geh heim und lies das 53. Kapitel des Jesaja, und du wirst überzeugt werden, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist.« Sofort bemächtigte sich seiner die Überzeugung, dass dem so sei. Er ging heim und las den betreffenden Abschnitt, wobei er sich verwunderte, zu sehen, wie vollkommen dieser Abschnitt in Jesus von Nazareth erfüllt worden war. Konnten die Worte des Christen wahr sein? Der Knabe bat seinen Vater um eine Erklärung der Weissagung. Dieser aber trat ihm mit einem so finsteren Schweigen entgegen, dass er es nie wieder wagte, jenen Gegenstand zu erwähnen. Immerhin verstärkte sich hierdurch sein Verlangen, mehr von der christlichen Religion zu erfahren. Die Erkenntnis, die er suchte, wurde in seinem jüdischen Familienkreis sorgfältig von ihm ferngehalten. Aber als er 11 Jahre alt war, verließ er sein Vaterhaus, um in die Welt hinauszugehen, sich eine Ausbildung zu verschaffen und sich seine Religion und seinen Beruf zu wählen. Er fand eine Zeit lang Unterkunft bei Verwandten, wurde aber bald als Abtrünniger von ihnen vertrieben und musste sich allein und mittellos seinen Weg unter Fremden bahnen. Er zog von Ort zu Ort, studierte zu gleicher Zeit fleißig und verdiente sich seinen Unterhalt durch hebräischen Sprachunterricht. Durch den Einfluss eines katholischen Lehrers wurde er bewogen, den päpstlichen Glauben anzunehmen und fasste den Entschluss, Missionar unter seinem eigenen Volk zu werden. In dieser Absicht besuchte er wenige Jahre später das katholische Missionsinstitut in Rom, um dort seine Studien fortzusetzen. Hier trug ihm seine Gewohnheit, unabhängig zu denken und offen zu reden, den Vorwurf der Ketzerei ein. Er griff offen die Missbräuche der Kirche an und drang auf die Notwendigkeit einer Umgestaltung. Obgleich er zuerst von den päpstlichen Würdenträgern mit besonderer Gunst behandelt worden war, musste er doch nach einiger Zeit Rom verlassen. Unter der Aufsicht der Kirche ging er von Ort zu Ort, bis man sich überzeugt hatte, dass er nie dahin gebracht werden könnte, sich dem Joch des Romanismus zu unterwerfen. Er wurde als unverbesserlich erklärt und man ließ ihn gehen, wohin er wollte. Er schlug nun den Weg nach England ein und trat, indem er den protestantischen Glauben annahm, der Landeskirche bei. Nach einem Studium von 2 Jahren begann er im Jahre 1821 sein Lebenswerk. Während Wolff die große Wahrheit von der ersten Ankunft Christi als allerverachtetsten und unwertesten, voller Schmerzen und Krankheit annahm, sah er, dass die Weissagung mit gleicher Deutlichkeit sein zweites Kommen in Macht und Herrlichkeit vor Augen führt. Und während er sein Volk zu Jesus von Nazareth als dem Verheißenen führen und sein Erscheinen in Niedrigkeit als ein Opfer für die Sünden der Menschen zeigen wollte, wies er sie gleichzeitig auf sein zweites Kommen als König und Befreier hin. Er sagte: Jesus von Nazareth, der wahre Messias, dessen Hände und Füße durchbohrt wurden, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde, der ein Mann der Schmerzen und mit Leiden bekannt war, der zum ersten Mal kam, nachdem das Zepter von Juda und der Herrscherstab von seinen Füßen gewichen war, wird zum zweiten Male kommen in den Wolken des Himmels mit der Posaune des Erzengels und auf dem Ölberge stehen. Und jene Herrschaft über die Schöpfung, die einst Adam zugewiesen und von ihm verwirkt wurde, wird Jesus gegeben werden. 1. Mose 1,26 und 3,17. Er wird König sein über die ganze Erde. Das Seufzen und Klagen der Schöpfung wird aufhören und Lob- und Danklieder werden gehört werden. Wenn Jesus kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen heiligen Engeln, werden die toten Gläubigen zuerst auferstehen. 1. Thessalonicher 4,16, 1. Korinther 15,23. Dies nennen wir Christen die erste Auferstehung. Dann wird die Tierwelt ihren Charakter verändern, Jesaja 11, 6-9, und wird Jesus untertan werden, Psalm 8. Allgemeiner Friede wird herrschen. Der Herr wird wiederum auf die Erde niederschauen und sagen: Siehe, es ist sehr gut. Wolff glaubte, dass das Kommen des Herrn nahe sei. Seine Auslegung der prophetischen Zeitperioden wich nur um wenige Jahre von der Zeit ab, in der Miller die große Vollendung erwartete. Denen, die aufgrund des Textes "Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand" geltend zu machen suchten, dass die Menschen hinsichtlich der Nähe der Wiederkunft Christi nichts wissen sollten, antwortete Wolff: Sagte unser Herr, dass der Tag und die Stunden nie bekannt werden sollten? Hat er uns nicht Zeichen der Zeit gegeben, auf dass wir wenigstens das Herannahen seines Kommen wissen möchten? Wie man an dem Feigenbaum, wenn er Blätter treibt, weiß, dass der Sommer nahe ist, Matthäus 24,32. Sollen wir jene Zeit nie erkennen können, obgleich er selbst uns ermahnt, den Propheten Daniel nicht nur zu lesen, sondern auch zu verstehen? Gerade in Daniel heißt es, dass diese Worte bis auf die Zeit des Endes verborgen bleiben sollten, was zu seiner Zeit der Fall war. Und dass viele darüber kommen würden, ein hebräischer Ausdruck für Betrachten und Nachdenken über die Zeit, und großen Verstand hinsichtlich der Zeit finden würden, Daniel 12, Vers 4. Überdies will unser Herr damit nicht sagen, dass das Herannahen der Zeit unbekannt bleiben soll, sondern nur, dass niemand den bestimmten Tag und die genaue Stunde weiß. Er sagt, es soll genug durch die Zeichen der Zeit bekannt werden, um uns anzutreiben, uns auf seine Wiederkunft vorzubereiten, gleich wie Noah die Arche herstellte. Hinsichtlich der volkstümlichen Auslegung oder Missdeutung der Heiligen Schrift schrieb Wolff: Der größere Teil der christlichen Kirche ist von dem deutlichen Sinn der Heiligen Schrift abgewichen und hat sich der buddhistischen Lehre von Trugbildern zugewandt, die vorgibt, dass das zukünftige Glück der Menschen in einem Hin- und Herschweben in der Luft bestehe. Sie nehmen an, dass wenn sie Juden lesen, sie Heiden darunter verstehen müssen, und wenn sie Jerusalem lesen, die Kirche gemeint sei, und wenn es heißt Erde, es Himmel bedeute, und dass sie unter dem Kommen des Herrn den Fortschritt der Missionsgesellschaften verstehen müssen, und dass auf den Berg des Hauses Gottes gehen eine große Versammlung der Methodisten bedeute. während er 24 Jahre von 1821 bis 1845 reiste Wolff weit umher. In Afrika besuchte er Ägypten und Abessinien. In Asien durchreiste er Palästina, Syrien, Persien, Bukhara und Indien. Auch besuchte er die Vereinigten Staaten, nachdem er auf der Hinreise auf der Insel St. Helena gepredigt hatte. Im August des Jahres 1837 traf er in New York ein, und nachdem er in jener Stadt gesprochen, predigte er in Philadelphia und in Baltimore und ging schließlich nach Washington. Hier wurde mir, sagte er, auf Vorschlag des Ex-Präsidenten John Quincy Adams in einem der Häuser des Kongresses einstimmig die Benutzung des Kongresssaales für einen Vortrag zur Verfügung gestellt, den ich an einem Samstag, beehrt durch die Gegenwart sämtlicher Mitglieder des Kongresses, des Bischofs von Virginia sowie der Geistlichkeit und der Bürger von Washington hielt. Die gleiche Ehre wurde mir seitens der Regierungsmitglieder von New Jersey und Pennsylvania zuteil, in deren Gegenwart ich Vorlesungen über meine Forschungen in Asien sowie auch über die persönliche Regierung Jesu Christi hielt. Dr. Wolff bereiste die unzivilisierten Länder ohne den Schutz irgendeiner europäischen Regierung. Er erduldete viele Mühsale und war von zahllosen Gefahren umgeben. Er bekam Stockschläge auf die Fußsohlen, musste hungern, wurde als Sklave verkauft und dreimal zum Tode verurteilt. Er wurde von Räubern angefallen und kam zuweilen beinahe vor Durst um. Einmal wurde er aller seiner Habe beraubt und musste zu Fuß hunderte von Meilen durch die Berge wandern, während der Schnee ihm ins Gesicht schlug und seine nackten Füße durch die Berührung mit dem gefrorenen Boden erstarrten. Warnte man ihn davor, unbewaffnet unter wilde und feindselige Stämme zu gehen, so erklärte er, dass er mit Waffen, Gebet, Eifer für Christus und Vertrauen in seine Hilfe versehen sei. Ich habe auch, sagte er, die Liebe zu Gott und meinem Nächsten im Herzen und die Bibel in meiner Hand. Eine hebräische und eine englische Bibel führte er bei sich, wohin er auch ging. Von einer späteren Reise sagte er, ich hielt die Bibel offen in meiner Hand. Ich fühlte, dass meine Kraft in dem Buche war und dass seine Macht mich erhalten würde. Auf diese Weise harrte er in seiner Arbeit aus, bis die Botschaft des Gerichts über einen großen Teil des bewohnten Erdballs gegangen war. Unter Juden, Türken, Parsen, Hindus und vielen anderen Nationalitäten und Stämmen teilte er das Wort Gottes in den verschiedenen Sprachen aus und verkündigte überall die kommende Herrschaft des Messias. Auf seinen Reisen fand er die Lehre von der baldigen Wiederkunft des Herrn bei einem entlegenen und abgesonderten Volksstamm in Bukhara. Er sagt ferner, die Araber des Jemen sind im Besitze eines Buches, Sera genannt, das Kunde von dem zweiten Kommen Christi und seiner Regierung in Herrlichkeit gibt, und sie erwarten, dass im Jahre 1840 große Ereignisse stattfinden werden. In Jemen verbrachte ich 6 Tage mit den Rechabiten. Sie trinken keinen Wein, pflanzen keine Weinberge, säen keine Saat, wohnen in Zelten und sind der Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs, eingedenk. Es befanden sich auch Israeliten aus dem Stamm Dan bei ihnen, die gemeinsam mit den Kindern Rechabs die baldige Ankunft des Messias in den Wolken des Himmels erwarten. Ein ähnlicher Glaube wurde von einem anderen Missionar bei den Tataren gefunden. Ein tatarischer Priester stellte an einen Missionar die Frage, wann denn Christus wiederkäme. Als der Missionar antwortete, dass er nichts davon wisse, schien der Priester sehr überrascht zu sein angesichts solcher Unwissenheit bei einem, der vorgab, ein Lehrer der Bibel zu sein, und erklärte seinen eigenen, auf die Weissagung gegründeten Glauben, dass Christus ungefähr im Jahre 1844 kommen würde. In England fing man schon im Jahre 1826 an, die Adventbotschaft zu predigen. Die Bewegung nahm hier keine so bestimmte Form an wie in Amerika. Die genaue Zeit der Wiederkunft Christi wurde nicht so allgemein gelehrt, aber die große Wahrheit von dem baldigen Kommen Christi in Macht und Herrlichkeit wurde überall verkündigt. Und dies nicht nur unter denen, die nicht zur anglikanischen Kirche gehörten. Moran Brock, ein englischer Schriftsteller, gibt an, dass sich ungefähr 700 Prediger der anglikanischen Kirche mit der Verkündigung dieses Evangeliums vom Reich befassten. Die Botschaft, die auf das Jahr 1844 als die Zeit seines Kommens hinwies, wurde auch in Großbritannien verkündigt. Druckschriften über die Adventbewegung wurden von den Vereinigten Staaten aus überall hin versandt. Bücher und Zeitschriften wurden in England nachgedruckt und im Jahre 1842 kehrte Robert Winter, ein geborener Engländer, der den Adventglauben in Amerika angenommen hatte, in sein Heimatland zurück, um das Kommen des Herrn zu verkündigen. Viele vereinten sich mit ihm in diesem Werk und die Botschaft von dem Gericht wurde in verschiedenen Teilen Englands bekannt gemacht. In Südamerika fand Lacunza, ein Spanier und Jesuit, inmitten von roher Unwissenheit und Priestertrug seinen Weg zur Heiligen Schrift und erkannte die Wahrheit von der baldigen Wiederkunft Christi. Innerlich gedrungen, die Warnung zu erteilen und doch darauf bedacht, den Kirchenstrafen Roms zu entrinnen, veröffentlichte er seine Ansichten unter dem angenommenen Namen Rabbi Ben Ezra, indem er sich für einen bekehrten Juden ausgab. Lacunza lebt im 18. Jahrhundert. Sein Buch, welches seinen Weg nach London gefunden hatte, wurde ungefähr im Jahre 1825 in die englische Sprache übersetzt. Seine Herausgabe diente dazu, die in England erwachte Aufmerksamkeit hinsichtlich des zweiten Kommens Christi zu steigern. In Deutschland war diese Lehre im 18. Jahrhundert von Bengel, einem Prälaten der lutherischen Kirche und berühmten Bibelgelehrten und Kritiker, gepredigt worden. Nach Vollendung seiner Schulbildung hatte Bengel sich dem Studium der Theologie gewidmet, wozu ihn sein tief ernstes und frommes Gemüt durch seine frühe Bildung und Zucht erweitert und verstärkt von Natur hinzog. Wie andere denkende junge Männer vor und nach ihm, hatte er mit religiösen Zweifeln und Schwierigkeiten zu kämpfen und mit tiefem Gefühl spricht er von den vielen Pfeilen, welche sein armes Herz durchbohrten und seine Jugend schwer erträglich machten. Als er Mitglied des Konsistoriums von Württemberg wurde, trat er für die Sache der Religionsfreiheit ein und indem er alle Rechte und Vorrechte der Kirche aufrechterhielt, befürwortete er, jede ihnen billige Freiheit denen zu gewähren, die sich aus Gewissensgründen gebunden fühlten, sich von ihrer Gemeinschaft zurückzuziehen. Die guten Wirkungen dieses Verfahrens werden in seinem Heimatland noch immer verspürt. Während Bengel sich für den Adventssonntag auf eine Predigt über Offenbarung 21 vorbereitete, ging ihm plötzlich die Erkenntnis vom zweiten Kommen Christi auf. Die Weissagungen der Offenbarung erschlossen sich seinem Verständnis wie nie zuvor. Ein Bewusstsein der wunderbaren Wichtigkeit und unübertrefflichen Herrlichkeit der von dem Propheten angeführten Ereignisse überwältigten in der Art, dass er gezwungen war, sich eine Zeit lang von der Betrachtung des Gegenstandes abzuwenden. Auf der Kanzel jedoch stand dieses Thema erneut in aller Lebhaftigkeit und Stärke vor ihm. Von der Zeit an widmete er sich dem Studium der Weissagungen, besonders derjenigen der Offenbarung, und gelangte bald zu dem Glauben, dass sie auf das Kommen Christi als nahe bevorstehend hinwiesen. Das Datum, welches er als die Zeit der Wiederkunft Christi festsetzte, wich nur wenige Jahre von dem später von Miller angenommenen ab. Bengels Schriften sind in der ganzen Christenheit verbreitet worden. In seiner Heimat Württemberg und bis zu einem gewissen Grad auch in anderen Teilen Deutschlands nahm man seine Ansichten über die Weissagung fast allgemein an. Die Bewegung dauerte nach seinem Tode fort und die Adventbotschaft wurde in Deutschland zur selben Zeit vernommen, zu der sie in anderen Ländern die Aufmerksamkeit auf sich zog. Schon früh gingen einige Gläubige nach Russland und gründeten dort Kolonien, und der Glaube an das baldige Kommen Christi wird in den deutschen Gemeinden jenes Landes noch immer bewahrt. In Frankreich und der Schweiz schien ebenfalls das Licht. In Genf, wo Farel und Calvin die Wahrheiten der Reformation ausgebreitet hatten, predigte Gaußen die Botschaft von der Wiederkunft Christi. Während er auf der Universität studierte, sog er jenen Geist des Rationalismus ein, welcher in der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts ganz Europa durchdrang, und als er ins Predigtamt eintrat, war nicht allein des wahren Glaubens unkundig, sondern er neigte sogar zur Zweifelsucht. In seiner Jugend hatte er sich für das Studium der Weissagung begeistert. Als er Rollins alte Geschichte las, wurde seine Aufmerksamkeit auf das zweite Kapitel Daniels gerichtet, und er staunte über die wunderbare Genauigkeit, mit welcher die Weissagung sich erfüllt hatte, wie aus dem Bericht des Geschichtsschreibers ersichtlich war. Dies war ein Zeugnis für die göttliche Eingebung der Heiligen Schrift, welches ihm inmitten der Gefahren spätere Jahre als Anker diente. Ihn befriedigten die Lehren des Rationalismus nicht mehr, und durch das Forschen in der Bibel und das Suchen nach klarerer Erkenntnis erlangte er nach einiger Zeit einen festen Glauben. Als er die Weissagungen weiter durchforschte, kam er zu der Überzeugung, dass das Kommen des Herrn nahe bevorstehe. Unter dem Eindruck der Feierlichkeit und Wichtigkeit dieser großen Wahrheit wünschte er, sie dem Volk nahezubringen, aber der volkstümliche Glaube, dass die Weissagungen Daniels Geheimnisse seien und nicht verstanden werden könnten, wurde für ihn ein schweres Hindernis. Endlich entschloss er sich, wie es vor ihm Farel getan hatte, als er Genf das Evangelium brachte, mit den Kindern zu beginnen, durch die er die Eltern anzuziehen hoffte. Als er später von seiner Absicht bei diesem Unternehmen redete, sagte er: »Ich möchte dies verstanden wissen, dass es nicht wegen der geringen Bedeutung, sondern im Gegenteil des hohen Wertes wegen ist, dass ich diese Sache in dieser vertraulichen Form darzustellen wünschte und mich damit an die Kinder richtete. Ich wollte gehört werden und befürchtete, keine Aufmerksamkeit zu erregen, falls ich mich an die Erwachsenen wenden würde. Ich beschloss deshalb, zu den Jüngsten zu gehen. Ich versammelte eine Zuhörerschaft von Kindern. Wenn die Zahl sich vermehrt, wenn man sieht, dass sie zuhören, Gefallen daran finden, angezogen werden, dass sie den Gegenstand verstehen und erklären können, dann werde ich sicherlich bald einen zweiten Kreis von Zuhörern haben, und die Erwachsenen ihrerseits werden sehen, dass es sich der Mühe lohnt, sich hinzusetzen und zu studieren. Kommt es dazu, dann ist die Sache gewonnen.« Die Bemühungen waren erfolgreich. Während Gaußen sich an die Kinder wandte, kamen ältere Leute, um zuzuhören. Die Emporen seiner Kirche füllten sich mit aufmerksamen Zuhörern. Unter ihnen waren Männer von Rang und Gelehrsamkeit sowie Ausländer und Fremde, die Genf besuchten, und durch sie wurde die Botschaft in andere Gegenden getragen. Ermutigt durch diesen Erfolg veröffentlichte Gaußen seine Unterweisungen in der Hoffnung, das Studium der prophetischen Bücher in den Gemeinden der französisch sprechenden Volksteile zu fördern. Er sagte: »Durch die Veröffentlichung des den Kindern erteilten Unterrichts sagen wir zu den Erwachsenen, die oft solche Bücher vernachlässigen unter dem falschen Vorwand, dass sie unverständlich seien. Wie können sie unverständlich sein, da eure Kinder sie verstehen?« »Ich hatte ein großes Verlangen«, fügte er hinzu, »die Weissagungen bei unseren Gemeinden womöglich allgemein bekannt zu machen. Es gibt in der Tat kein Studium, das, wie mir scheint, den Bedürfnissen der Zeit besser entspräche. Hierdurch müssen wir uns vorbereiten auf die nahe bevorstehende Trübsal und warten auf Jesus Christus.« Obwohl Gaußen einer der hervorragendsten und beliebtesten französisch sprechenden Prediger war, wurde er doch nach einiger Zeit seines Amtes enthoben, hauptsächlich weil er statt des Kirchenkatechismus eines faden und rationalistischen Lehrbuches, das fast allen positiven Glaubens entbehrte, beim Jugendunterricht die Bibel gebraucht hatte. Später wurde er Lehrer an einer theologischen Schule und setzte sonntags sein Werk mit den Kindern fort und unterwies sie in der Heiligen Schrift. Seine Werke über die Weissagungen erregten großes Aufsehen. Vom Lehrstuhl durch die Presse und in seiner Lieblingsbeschäftigung als Lehrer der Kinder konnte er viele Jahre lang einen ausgedehnten Einfluss ausüben und war das Werkzeug, die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf das Studium der Weissagungen zu richten, die zeigten, dass das Kommen des Herrn nahe sei. Auch in Skandinavien wurde die Adventbotschaft verkündigt und eine weit verbreitete Aufmerksamkeit hervorgerufen. Viele wurden aus ihrer sorglosen Sicherheit aufgerüttelt, um ihre Sünden zu bekennen und sie aufzugeben und im Namen Christi Vergebung zu suchen. Aber die Geistlichkeit der Staatskirche widersetzte sich der Bewegung und durch ihren Einfluss wurden etliche, welche die Botschaft predigten, in das Gefängnis geworfen. An vielen Orten, wo die Verkündiger des baldigen Kommens Christi auf solche Weise zum Schweigen gebracht worden waren, gefiel es Gott, die Botschaft in wunderbarer Weise durch kleine Kinder bekannt zu machen. Da sie noch minderjährig waren, konnte das Staatsgesetz sie nicht hindern und sie durften unbelästigt reden. Die Bewegung fand besonders unter den niederen Ständen Eingang. In den bescheidenen Wohnungen der Arbeiter versammelte sich das Volk, um die Warnung zu vernehmen. Die Kinderprediger selbst waren meist arme Hüttenbewohner. Etliche waren nicht mehr als 6 bis 8 Jahre alt und während ihr Leben bezeugte, dass sie den Heiland liebten und sie sich bemühten, den heiligen Vorschriften Gottes gehorsam zu sein, legten sie im Allgemeinen nur den bei Kindern ihres Alters üblichen Verstand und nicht mehr als gewöhnliche Fähigkeiten an den Tag. Standen sie aber vor den Leuten, dann wurde es offenbar, dass sie von einem über ihre natürlichen Gaben hinausgehenden Einfluss bewegt wurden. Ihre Stimme, ihr ganzes Wesen veränderte sich und mit eindringlicher Kraft verkündigten sie die Botschaft des Gerichts, sich genau der Worte der Heiligen Schrift bedienend. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Offenbarung 14, Vers 7. Sie rügten die Sünden des Volkes, verurteilten nicht nur Unsittlichkeit und Laster, sondern tadelten auch Weltlichkeit und Abtrünnigkeit und ermahnten ihre Zuhörer, sich eilends aufzumachen, um dem zukünftigen Zorn zu entrinnen. Die Leute lauschten mit Zittern. Der überzeugende Geist Gottes sprach zu ihren Herzen. Viele wurden veranlasst, die Heilige Schrift mit neuem und tieferen Eifer zu erforschen. Die Unmäßigen und Unsittlichen begannen einen neuen Lebenswandel. Andere gaben ihre unehrlichen Gewohnheiten auf und ein so auffälliges Werk wurde vollbracht, dass selbst die Prediger der Staatskirche gestehen mussten, die Hand Gottes sei mit dieser Bewegung. Es war Gottes Wille, dass die Kunde vom Kommen des Heilandes in den skandinavischen Ländern verbreitet werden sollte, und als die Stimmen seiner Diener zum Schweigen gebracht worden waren, legte er seinen Geist auf die Kinder, auf dass das Werk vollbracht wäre. Als Jesus, begleitet von der frohen Menge, die ihn unter Frohlocken und dem Wehen von Palmzweigen als den Sohn Davids ausrief, sich Jerusalem näherte, forderten die eifersüchtigen Pharisäer ihn auf, dem Volk Schweigen zu gebieten. Aber Jesus antwortete ihnen, dass all dies die Erfüllung der Weissagung sei und falls diese schweigen, sogar die Steine reden würden. Das durch die Drohungen der Priester und Obersten eingeschüchterte Volk hielt in seiner freudigen Verkündigung inne, als es durch die Tore von Jerusalem zog. Aber die Kinder im Tempelhof nahmen den Ruf auf und sangen, ihre Palmzweige schwingend, Hosianna dem Sohn Davids. Als die Priester in ärgerlichem Missfallen zu ihm sagten, hörst du auch, was diese sagen? Antwortete Jesus, ja, habt ihr nie gelesen, Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob bereitet. Matthäus 21, 8-16. Wie Gott zur Zeit Christi durch Kinder wirkte, so benutzte er sie auch bei der Ankündigung seines zweiten Kommens. Gottes Wort muss erfüllt werden, dass die Verkündigung von dem Kommen des Heilandes an alle Völker, Sprachen und Zungen ergehen sollte. William Miller und seinen Mitarbeitern war die Aufgabe zuteil geworden, die Warnung in Amerika zu predigen. Dies Land wurde der Mittelpunkt der großen Adventbewegung. Hier hatte die Weissagung von der ersten Engelsbotschaft ihre unmittelbare Erfüllung. Die Schriften Millers und seiner Gefährten wurden in entfernte Länder getragen. Überall, wohin die Missionare gedrungen waren, wurde auch die frohe Kunde von der baldigen Wiederkunft Christi hingesandt. Weit und breit erscholl die Botschaft des ewigen Evangeliums: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das Zeugnis der Weissagungen, das auf das Kommen Christi im Frühling des Jahres 1844 zu deuten schien, drang tief in die Gemüter des Volkes ein. Als die Botschaft von Staat zu Staat ging, wurde überall ein beträchtliches Aufsehen erregt. Viele wurden überzeugt, dass die auf den prophetischen Zeitrechnungen beruhenden Beweise richtig waren und nahmen, indem sie ihren Meinungsstolz fahren ließen, die Wahrheit freudig an. Einige Prediger entsagten ihren sektiererischen Ansichten und Gefühlen, gaben ihre Besoldung und ihre Gemeinde auf und schlossen sich der Verkündigung der Botschaft von der Wiederkunft Jesu an. Verhältnismäßig waren es jedoch nur wenige Prediger, die diese Botschaft annahmen. Deshalb wurden sie meistens bescheidenen Laien anvertraut. Landleute verließen ihre Felder, Handwerker ihre Werkstätten, Händler ihre Waren, andere berufstätige Männer ihre Stellung. Und doch war die Zahl der Arbeiter im Verhältnis zu dem zu vollbringenden Werk gering. Der Zustand einer gottlosen Kirche und einer in Bosheit liegenden Welt lastete auf den Seelen der treuen Wächter, und willig ertrugen sie Mühsal, Entbehrung und Leiden, um Menschen zur Buße und zum Heil zu rufen. Obwohl Satan ihnen widerstand, ging doch das Werk beständig vorwärts, und die Adventwahrheit wurde von vielen Tausenden angenommen. Überall wurde das herzergründende Zeugnis gehört, dass Sünder sowohl Weltmenschen als Gemeindeglieder warnte, dem zukünftigen Zorn zu entfliehen. Wir Johannes der Täufer, der Vorläufer Christi, legten die Prediger die Axt, den Baum an die Wurzel und nötigten alle, rechtschaffene Früchte der Buße zu bringen. Ihre ergreifenden Aufrufe standen in auffallendem Gegensatz zu den Versicherungen des Friedens und der Sicherheit, die von volkstümlichen Kanzeln herab gehört wurden, und wo die Botschaft ertönte, bewegte sie das Volk. Das einfache, direkte Zeugnis der Heiligen Schrift, den Menschen durch die Macht des Heiligen Geistes ans Herz gelegt, brachte eine gewichtige Überzeugung hervor, der nur wenige völlig widerstehen konnten. Bekenntliche Christen wurden aus ihrer falschen Sicherheit aufgeschreckt und erkannten ihre Abtrünnigkeit, ihre Weltlichkeit und ihren Unglauben, ihren Stolz und ihre Selbstsucht. Viele suchten den Herrn mit Reue und Demut. Neigungen, die so lange auf irdische Dinge gerichtet waren, wandten sich jetzt dem Himmel zu. Gottes Geist ruhte auf ihnen, und mit besänftigten und gedemütigten Herzen stimmten sie ein in den Ruf: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Offenbarung 14, Vers 7. Sünder fragten weinend: Was soll ich tun, dass ich selig werde? Wer einen unehrlichen Wandel geführt hatte, war besorgt, sein Unrecht gut zu machen. Alle, die in Christus Frieden fanden, sehnten sich danach, auch andere an den Segnungen teilhaben zu sehen. Die Herzen der Eltern wandten sich zu ihren Kindern und die Herzen der Kinder zu ihren Eltern. Die Schranken des Stolzes und der Zurückhaltung wurden beseitigt. Tief empfundene Bekenntnisse wurden abgelegt. und die Glieder eines Haushaltes arbeiteten für das Heil jener, die ihnen am nächsten und am teuersten waren. Oft hörte man ernste Fürbitten, überall beteten Seelen in tiefer Angst zu Gott. Viele rangen die ganze Nacht im Gebet um die Gewissheit, dass ihre Sünden vergeben seien oder um die Bekehrung ihrer Verwandten oder Nachbarn. Alle Menschenklassen strömten zu den Versammlungen der Adventisten. Reich und arm, hoch und niedrig wollten aus verschiedenen Gründen selbst die Lehre von der Wiederkunft Christi vernehmen. Der Herr hielt den Geist des Widerstands im Zaum, während seine Diener die Gründe ihres Glaubens darlegten. Oft war das Werkzeug schwach, aber der Geist Gottes gab seiner Wahrheit Macht. Die Gegenwart heiliger Engel bekundete sich in diesen Versammlungen, und viele wurden täglich zu den Gläubigen hinzugetan. Wenn die Beweise für die baldige Ankunft Christi wiederholt wurden, lauschten große Mengen in atemlosem Schweigen den feierlichen Worten. Himmel und Erde schienen sich einander zu nähern. Die Macht Gottes wurde von jung und alt verspürt. Die Menschen suchten ihre Wohnungen auf mit Lobpreisungen Gottes auf ihren Lippen und der fröhliche Klang ertönte durch die stille Nachtluft. Niemand, der jenen Versammlungen beiwohnte, kam jene bedeutungsvollen Vorgänge je vergessen. Die Verkündigung einer bestimmten Zeit für das Kommen Christi rief unter vielen Menschen aus allen Klassen großen Widerstand hervor, von den Predigern auf der Kanzel an bis zum verwegensten, dem Himmel trotzenden Sünder. Die Worte der Weissagung gingen in Erfüllung. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben und ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. 2. Petrus 3, Vers 3 und 4. Viele, die vorgaben, ihren Heiland zu lieben, erklärten, dass sie keine Einwände gegen die Lehre von seinem zweiten Kommen zu machen hätten. Sie seien nur gegen die festgesetzte Zeit. Gottes Auge las jedoch, was in ihren Herzen war. Sie wünschten nichts davon zu hören, dass Christus kommen werde, um die Welt mit Gerechtigkeit zu richten. Sie waren ungetreue Diener gewesen. Ihre Werke konnten die Prüfung Gottes, der die Herzen ergründet, nicht ertragen, und sie fürchteten sich, ihrem Herrn zu begegnen. Gleich den Juden zur Zeit Christi waren sie nicht vorbereitet, Jesus zu begrüßen. Sie weigerten sich nicht nur, die deutlichen Beweise aus der Schrift zu hören, sondern verlachten auch die, welche auf den Herrn warteten. Satan und seine Engel frohlockten und schleuderten Schmähungen in das Angesicht Christi und der heiligen Engel, dass sein angebliches Volk so wenig Liebe zu ihm habe und sein Erscheinen nicht wünsche. Niemand weiß den Tag oder die Stunde, lautete die von den Verwerfern des Adventglaubens am häufigsten vorgebrachte Beweisführung. Die Bibelstelle heißt, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein der Vater. Matthäus 24, Vers 36. Eine klare und zutreffende Auslegung dieser Bibelstelle gaben die, die auf ihren Herrn warteten, und die verkehrte Anwendung, die ihre Gegner davon machten, zeigte sich deutlich. Diese Worte wurden von Christus in jener denkwürdigen Unterhaltung mit seinen Jüngern auf dem Ölberg gesprochen, als er zum letzten Male aus dem Tempel gegangen war. Die Jünger hatten die Frage gestellt: Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus gab ihnen gewisse Zeichen und sagte: Wenn ihr das alles seht, so wisset, dass er nahe vor der Tür ist. Matthäus 24, Vers 3 und 33. Ein Ausspruch des Heilandes darf nicht so dargestellt werden, dass er dem anderen widerspricht. Wenn auch niemand den Tag und die Stunde seines Kommens weiß, so werden wir doch unterrichtet und es wird von uns verlangt zu wissen, wann es nahe ist. Wir werden ferner gelehrt, dass es für uns ebenso verderblich ist, seine Warnung zu missachten und uns zu weigern oder es zu vernachlässigen, die Zeit seines Kommens zu wissen, wie es für die, die in den Tagen Noahs lebten, verderblich war, nicht zu wissen, wann die Sintflut kommen sollte. Das Gleichnis im selben Kapitel, das den treuen Knecht mit dem Ungetreuen vergleicht und das Urteil dessen anführt, der in seinem Herzen sagte, »Mein Herr kommt noch lange nicht«, zeigt, wie Christus bei seiner Wiederkunft diejenigen betrachten und belohnen wird, die wachen und sein Kommen verkündigen und die, welche es in Abrede stellen. Darum wachet, sagt er, selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Matthäus 24, Vers 42 bis 51. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Offenbarung 3, Vers 3. Paulus spricht von den Menschen, denen die Erscheinung des Herrn unerwartet kommen wird. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen und sie werden nicht entfliehen. Aber für die, welche die Warnung des Herrn beachtet haben, fügte er hinzu, ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. 1. Thessalonicher 5, Vers 2 bis 5. Somit war deutlich erwiesen, dass die Bibel den Menschen keinen Vorschub leistet, hinsichtlich der Nähe des Kommen Christi in Unwissenheit zu bleiben. Wer aber eine Entschuldigung suchte, nur um die Wahrheit zu verwerfen, verschloss dieser Erklärung sein Ohr und die Worte »Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand« wurden von dem kühnen Spötter und sogar von dem angeblichen Diener Christi beständig wiederholt. Als Leute erweckt wurden und anfingen, nach dem Weg des Heils zu fragen, stellten sich Religionslehrer zwischen sie und die Wahrheit und versuchten, ihre Befürchtungen mittels falscher Auslegungen des Wortes Gottes zu zerstreuen. Untreue Wächter verbanden sich mit dem Werk des großen Betrügers und schrien, Friede, Friede, wenn Gott nicht von Frieden gesprochen hatte. Gleich den Pharisäern zur Zeit Christi weigerten sich viele, in das Himmelreich einzugehen und hinderten die, die hineingehen wollten. Das Blut dieser Seelen wird von ihrer Hand gefordert werden. Die demütigsten und ergebensten in den Gemeinden waren gewöhnlich die ersten, die Botschaft anzunehmen. Wer die Bibel selbst studierte, musste unvermeidlich den schriftwidrigen Charakter der volkstümlichen Ansichten über die Weissagungen sehen, und wo das Volk nicht durch den Einfluss der Geistlichkeit geleitet wurde und das Wort Gottes für sich selbst erforschte, brauchte die Adventlehre nur mit der Heiligen Schrift verglichen zu werden, um deren göttliche Autorität zu bestätigen. Viele wurden von ihren ungläubigen Brüdern verfolgt. Um ihre Stellung in der Gemeinde zu bewahren, willigten einige ein, bezüglich ihrer Hoffnung zu schweigen. Andere aber fühlten, dass die Treue zu Gott ihnen verbiete, die Wahrheiten, die er ihrer Obhut anvertraut hatte, zu verbergen. Nicht wenige wurden aus der Kirche ausgeschlossen, aus keinem anderen Grunde, denn dass sie ihren Glauben an die Wiederkunft Christi Ausdruck gegeben hatten. Köstlich waren die Worte des Propheten denen, die die Prüfung ihres Glaubens bestanden. Es sprechen eure Brüder, die euch hassen und verstoßen um meines Namens willen. Lasst doch den Herrn sich verherrlichen, dass wir eure Freude mit ansehen. Doch sie sollen zu Schanden werden. Jesaja 66, Vers 5. Engel Gottes überwachten mit größter Teilnahme den Erfolg der Warnung. Als die Kirchen die Botschaft allgemein verwarfen, wandten sie sich betrübt ab. Aber es gab noch viele Seelen, die betreffs der Adventwahrheit noch nicht geprüft waren. Viele, die durch Ehemänner, Frauen, Eltern oder Kinder irregeleitet worden waren und glaubten, es sei eine Sünde, solche Ketzereien, wie sie von den Adventisten gelehrt wurden, auch nur anzuhören. Den Engeln wurde befohlen, über diese Seelen treulich zu wachen, denn es sollte noch ein anderes Licht vom Throne Gottes auf sie scheinen. Mit unaussprechlichem Verlangen harrten alle, die die Botschaft angenommen hatten, der Ankunft ihres Heilandes. Die Zeit, da sie erwarteten, ihm zu begegnen, war vor der Tür. Sie näherten sich dieser Stunde mit einem stillen Ernst. Sie verblieben in freundlicher Gemeinschaft mit Gott, ein Pfand des Friedens, der in der zukünftigen Herrlichkeit ihnen zuteil werden sollte. Keiner, der diese Hoffnung und dies Vertrauen erfuhr, kann jene köstlichen Stunden des Wartens vergessen. Schon einige Wochen vor der Zeit wurden die weltlichen Geschäfte von den meisten beiseite gelegt. Die aufrichtigen Gläubigen prüften sorgfältig jeden Gedanken und jede Empfindung ihres Herzens, als ob sie auf dem Totenbett lägen und in wenigen Stunden gegen alles Irdische ihre Augen schließen müssten. Da wurden keine Himmelsfahrtskleider angefertigt, sondern alle fühlten die Notwendigkeit eines inneren Zeugnisses, dass sie zubereitet waren, dem Heiland zu begegnen. Ihre weißen Kleider waren Reinheit der Seele, durch das versöhnende Blut Christi gereinigte Charaktere. Hätte doch das Volk Gottes noch denselben herzerforschenden Geist, denselben ernsten, entschiedenen Glauben, hätte es weiterhin sich auf diese Weise vor dem Herrn gedemütigt und seine Bitten zum Gnadenthron emporgesandt, so würde es jetzt im Besitze weit köstlicherer Erfahrungen sein. Das Volk Gottes betet zu wenig, wird zu wenig wirklich überzeugt von der Sünde, und der Mangel an lebendigem Glauben lässt viele unberührt von der Gnadengabe, die von unserem Erlöser so reichlich vorgesehen wurde. Gott beabsichtigte, sein Volk zu prüfen. Seine Hand bedeckte den in der Rechnung der prophetischen Zeitperioden gemachten Fehler. Die Adventisten entdeckten den Irrtum nicht, noch wurde er von den Gelehrtesten ihrer Gegner entdeckt. Diese sagten: Eure Berechnung der prophetischen Perioden ist richtig. Irgendein großes Ereignis wird stattfinden, aber es ist nicht die Wiederkunft. Die Zeit der Erwartung ging vorüber, und Christus erschien nicht, um sein Volk zu befreien. Alle, die mit aufrichtigem Glauben und herzlicher Liebe auf ihren Heiland gewartet hatten, erfuhren eine bittere Enttäuschung. Doch wurde Gottes Absicht erreicht. Er prüfte die Herzen derer, die vorgaben, auf seine Erscheinung zu warten. Es waren unter ihnen viele, die aus keinem höheren Beweggrund getrieben worden waren als aus Furcht. Ihr Glaube hatte weder ihre Herzen noch ihren Lebenswandel beeinflusst. Als das erwartete Ereignis ausblieb, erklärten diese Leute, dass sie nicht enttäuscht seien. Sie hätten nie geglaubt, dass Christus kommen werde, und sie gehörten zu den Ersten, die den Schmerz der wahren Gläubigen verspotteten. Aber Jesus und die himmlischen Scharen sahen mit Liebe und Teilnahme auf die geprüften und doch enttäuschten Gläubigen herab. Hätte der Schleier, der die sichtbare Welt von der unsichtbaren trennt, zurückgeschlagen werden können, so würde man gesehen haben, wie Engel sich jenen standhaften Seelen näherten und sie vor den Pfeilen Satans beschützten.